Also da gibt es dann manchmal ganz obskure Anrufe, so nach dem Motto, ich müsste jetzt eine Wurzelbehandlung machen, die ist aber schwanger. Sage ich, nee, Sie machen das auf jeden Fall auch mit Betäubung, sonst komme ich
Willen, ja.
zu Ihnen und mache es auch ohne. Nein, also einfach, das sind ja Sachen, zum Beispiel diese lokale Betäubung ist wirklich nur das Zahnfleisch betreffend. Also es wird nicht mit dem Blut im ganzen Körper verteilt, sonst hätten wir ja an anderen Stellen auch einen betäubenden Effekt. Und dann muss er schauen, ist das jetzt was, wo er noch ein Antibiotikum draufgeben muss? Oder halt ein Schmerzmittel, dann müsste er halt wegen der Woche gucken, ne, was wir gerade besprochen haben, dass man da nicht plötzlich ein E-Book nach der Woche 28 gibt. Aber ansonsten ist es so, dass gar nicht so eingeschränkt ist von seiner Palette, was er normalerweise macht. Und wenn er ein alter Hase ist, dann weiß er das. Natürlich würden wir nie sagen, wie jemand will jetzt was Kosmetisches machen, ja, der will sich ein Brilli setzen oder ja, aber alles, was akut ist, da können wir ja nicht sagen, machen wir nach der Schwangerschaft.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute geht es um Medikamente in Schwangerschaft und Stillzeit. Also was machen Schwangere, wenn sie Kopfschmerzen haben oder wenn sie eine kleine Zahn-OP haben müssen? Oder wie ist das eigentlich mit den Nasentropfen? Darf man die nehmen in der Frühschwangerschaft oder nicht? Und was ist in der Stillzeit? Da wird es ja nicht viel besser, da fragt man sich ja dasselbe. Ja, also da kommen einige Fragen auf und um die richtig gut zu beantworten, habe ich mir eine Expertin eingeladen, für die genau diese Beratung ihr tägliches Brot ist, denn sie ist Apothekerin und arbeitet bei EmbryoTox. Das ist das Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie in der Charité in Berlin. Meine Gesprächspartnerin heute ist Dr. Eleanor Hüttel. Liebe Eleanor, herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
Ich auch. Eleanor und ich haben uns im Herbst beim Kongress Forum Hebammenarbeit kennengelernt, wo wir beide Referentinnen waren. Und Eleanor hat ein Wissensupdate über Arzneimitteltherapie der Mutter in Schwangerschaft und Stillzeit gegeben und ich habe über Methoden der Schmerzbewältigung unter der Geburt gesprochen und da hatten wir beim Referentinnenabendessen gleich überschneidende Themengebiete. Ja, Eleanors Vortrag war mega und da habe ich mir gedacht, Dankeschön, die muss ich mir hier gleich mal für den Podcast einladen und ja, ich freue mich total, dass du es einrichten konntest. Erzähl doch mal, was ist EmbryoTox genau und was ist deine Aufgabe dort?
EmbryoTox ist tatsächlich mittlerweile ein Institut der Charité, gehörte früher ganz rein zum Berliner Senat für gesundheitliche Aufgaben. Seit 2012, wie gesagt, offiziell zur Charité. Und wir beraten ja zu Arzneimitteln in Schwangerschaft und Stillzeit sowohl die Patienten, also die Schwangeren selber oder Frauen im Kinderwunsch beispielsweise, aber vor allem auch, ist natürlich viel Bedarf, weil sehr, sehr viel Unsicherheit da ist auf Seiten der Fachkreise. Also das heißt, die unterschiedlichen Ärzte rufen uns an, die Apotheker, die Hebammen, je nachdem, wer sich unsicher ist, ja, dann hofft man, dass derjenige dann auch weiß, dass es uns gibt und dass man bei uns entweder auf der Webseite schnell eine Antwort kriegt oder halt auch bei uns anrufen kann. Ja, und da sind wir unterhalb der Woche immer da, mehrere Stunden am Tag und können dann angerufen werden. Wir haben so circa 80 Anfragen, wenn es viel ist pro Tag.
Und wow, pro Tag.
Ja, also Bedarf ist da, natürlich nicht nur aus Berlin, sondern tatsächlich bundesweit, sogar weltweit. Also wir haben viel auch Anfragen, natürlich aus den Nachbarländern, Österreich, Schweiz, Frankreich. Aber es gibt auch natürlich Leute, die ausgewandert sind oder zwischendurch mal hier waren und uns kennen und, und dann kontaktieren. Genau, und das machen wir so den ganzen Tag als eine der Hauptaufgaben.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich auch ein Institut, was Forschung betreibt. Das heißt, wir machen auch Studien, also sozusagen Beobachtungsstudien, einfach um Daten zu gewinnen, was jetzt die Schwangeren und die Stillenden betrifft. Es gibt weltweit Institute, die das Gleiche machen. So kommt man dann in Austausch und da kommen ja nachher die Daten auch her, wo man dann sagen kann, so, das ist jetzt etwas, was super gut untersucht ist, seit Jahrzehnten etabliert, da können wir eine gute Aussage machen. Das sind so unsere beiden Hauptaufgaben im Institut.
Also dazu muss man ja vielleicht sagen, das wissen vielleicht unsere Zuhörenden nicht, dass es nicht immer alles so ganz einfach ist. Also es gibt ja Medikamente, die natürlich zugelassen sind für Schwangere, die wir Schwangeren seit 100 Jahren verabreichen, wo wir alles drüber wissen, wo klar ist, das dürfen Schwangere nehmen. Und es gibt natürlich Medikamente, da wissen wir ganz genau, das dürfen Schwangere auf gar keinen Fall nehmen, weil das das Kind schädigen könnte. Und dann gibt es noch eine Medikamentengruppe, die sind nicht oder noch nicht zugelassen oder nicht bei uns zugelassen für Schwangere. Aber wir wissen vielleicht schon aus Nachbarländern, wo die zugelassen sind, dass es okay ist für Schwangere, weil eben dieses Zulassungsverfahren, um Medikamente für Schwangere auch nutzbar machen zu können, unglaublich aufwendig und teuer ist, machen das eben nicht alle Firmen.
Eigentlich muss man sagen, die Mehrheit ist nicht formell zugelassen, aber es gibt ganz, ganz viele Medikamente, Arzneistoffe, die tatsächlich gut untersucht und etabliert sind. Ja. Und die da auch gut eingesetzt werden können. Also es gibt fast nichts, was so die Indikation betrifft, also die Krankheitsbilder. Wenn das nicht was ganz Exotisches ist, gibt es eigentlich nichts, was man nicht behandeln kann, nur weil man schwanger ist oder stillt. Also es gibt eigentlich für jede Erkrankung etwas, was gut untersucht ist, was man gut einsetzen kann, sodass man da auch nicht immer sagen kann, das höre ich so ganz häufig, huch, die Frau ist ja schwanger.
Ja, ja, ne? Genau.
Da sage ich, Gott. Genau, aber jetzt geht ja der bakterielle Infekt nicht von alleine weg, nur weil die schwanger ist. Also das heißt, da muss man dann ja schon behandeln. Ja, und dann ist es immer ganz spannend. Meistens steht immer kontraindiziert drin, ne? Und dann wissen natürlich die Fachkreise nicht, ist es jetzt kontraindiziert, weil da was gesehen wurde? Oder ist es einfach kontraindiziert, weil das von Anfang an kontraindiziert ist?
Ja.
Und dann ist es natürlich toll, wenn man den Leuten weiterhelfen kann und sowohl prospektiv, also sprich, die planen jetzt eine Therapie und sagen, so, was kann ich nehmen? Aber auch retrospektiv, dass die...
Ich habe jetzt irgendwas genommen und jetzt weiß ich nicht, ob das okay war.
Ich stelle jetzt fest, ich bin schwanger und vor zwei Wochen war ja die große Zahn-OP und ich musste ja 14 Tage lang Antibiotikum nehmen und dann war natürlich eine örtliche Betäubung und so weiter. Ist das jetzt ein Problem? Ne? Ja. Also die zwei Fragestellungen kommen und natürlich sind alle immer sehr dankbar, wenn man ihnen da weiterhelfen kann.
Ja, aber das ist ja schon mal eine ganz tolle Aussage. Es gibt eigentlich immer eine Lösung.
Ja.
Und was ich auch noch sagen kann aus eigener Erfahrung, ich habe auch schon bei euch angerufen.
Ach so.
Und es ist immer total super. Also man wird super gut beraten, sind immer alle total nett und man weiß danach auf jeden Fall, was man machen kann. Und wie du auch schon gesagt hast, die Seite ist ja auch schon mal im Vorfeld vorgeschaltet. Also man kann erst mal gucken, findet man dieses Medikament auf eurer Seite? Ne? Das ist alphabetisch geordnet, einmal alphabetisch und einmal über Krankheitsbilder, kann man sich auch rantasten. Und wenn man da was nicht findet oder man hat eine schwierige Kombination, weil man nimmt schon irgendwas und jetzt weiß man nicht, passt das dazu, dann kann man eben anrufen. Ne?
Genau. Also wirklich die Standardsachen, die haben wir drauf, aber das sind so ungefähr 430, glaube ich, Arzneistoffe im Moment.
Ja.
Aber wir können tatsächlich zu mehr Aussagen machen, als auf der Webseite sind. Also und deswegen, klar, also wenn man irgendwas nicht findet, da ist eine Kombination, gerne
einfach anrufen.
Genau.
Super, okay. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Vielleicht noch kurz ein Disclaimer für unsere Zuhörenden. Mhm. Also alles, was ihr heute hier hört, ersetzt natürlich kein Gespräch mit eurer Ärztin oder einer Expertin von Embryotox. Es gibt Medikamente, die man in Selbstmedikation nehmen kann, darüber werden wir sprechen. Generell habt eben, wie gesagt, im Hinterkopf, dass Medikamente sich manchmal nicht mit anderen Medikamenten, die ihr schon nehmt, vertragen. Oder die auch unwirksam machen können. Ja, also im Einzelfall gerne nochmal Rücksprache halten. Aber ansonsten geben wir euch jetzt mal einen kleinen Überblick und gehen jetzt mal in Eleanors Sprechstunde. Mhm. Also ne, du hast heute Dienst und Schwangere 1 ruft an und sagt, ach Gott, ich habe so Kopfschmerzen, was kann ich denn jetzt nehmen?
Mhm. Dann muss ich natürlich als allererstes mal erklären, wie weit die Schwangere ist. Also es ist einfach so, von der Theorie her, wir haben ja die drei Trimena und das erste Trimenon, also die ersten 12 Wochen, sind die sensibelsten, was Empfindlichkeit gegenüber unterschiedlichen Einflüssen betrifft. Und das ist die Zeit, wo auch theoretisch Fehlbildungen auftreten können. Ne? Also Arzneistoffe könnten ja auch mal Fehlbildungen verursachen und das muss ich wissen, oder, und das ist tatsächlich was bei Schmerzen ganz wichtig, vielleicht bin ich ja auch schon in der Spätschwangerschaft und vielleicht fallen da ja bestimmte Medikamentengruppen ab. Deswegen ist es so, dass wir tatsächlich erstmal fragen, wie weit sind Sie? Und wenn sie dann sagt zum Beispiel, ja, ich bin im ersten Trimenon und das ist ein ganz normaler Kopfschmerz, den ich da habe, dann sage ich, naja, was nehmen Sie denn normalerweise immer? Und dann sagt sie vielleicht, naja, ich nehme Ibuprofen und in der Regel kann man ihr auch sagen, dass man das so auch in der Schwangerschaft machen könnte.
Ja.
Wenn sie jetzt sagt, sie ist in der Spätschwangerschaft, dann sieht das anders aus. Dann müssen wir tatsächlich genau wissen, in welcher Schwangerschaftswoche Oder sie sagt zum Beispiel, nee, mit Ibuprofen komme ich gar nicht hin, ne? Dann nehme ich ganz andere Mittel. Das müssen wir klären. Natürlich, wie gesagt, nimmt sie sonst noch was dazu. Aber das Wichtigste ist tatsächlich bei vielen Arzneistoffen zu wissen, erstmal, zu welchem Zeitpunkt der Schwangerschaft sind wir gerade.
Mhm. Also ich bin in der 35. Schwangerschaftswoche und ich nehme normalerweise Ibuprofen.
Genau, und da müssen wir leider sagen, die meisten Schmerzmittel tatsächlich in der späten Schwangerschaft nicht anwendbar sind. Das sind die sogenannten NSAIDs, nennt man das. Die können halt vorzeitig ein Gefäß beim Kind verschließen, was offen bleiben muss, bis das Kind auf der Welt ist. Also sprich, diese ganze Medikamentengruppe von Acetylsalicylsäure, also Aspirin, Ibuprofen, aber auch Voltaren, Diclofenac, das sind alles Arzneistoffe, die ich nicht mehr ab Woche 28 nehmen kann. Das heißt, da müssen wir dann gucken, ist es vielleicht wirklich etwas, wo wir mit dem Paracetamol rangehen können? Das ist nämlich die einzige Substanz, die frei verkäuflich ist, die man auch in der Spätschwangerschaft anwenden kann. Dann kommt meistens so die Antwort, naja, das wirkt ja nicht. Dann muss ich sagen, klar, bin ich auf Ihrer Seite, das hat nicht so viel Power, aber jetzt bleibt uns nicht viel übrig. Und dann ja, muss man einfach sagen, ausreichend dosieren, nehme ich zwei auf einmal, nehme ich 1000 Milligramm und nehme so eine starke Cola oder einen Kaffee dazu, das kitzelt noch ein bisschen Schmerzwirkung raus und dann haben wir einfach etwas, was meist so bei banalen, leichten Schmerzen auch in der Spätschwangerschaft gut hilft.
Also wir können uns schon mal merken, ne, in der Frühschwangerschaft, wenn die ganze Organbildung bei dem Kind noch passiert, da muss man besonders vorsichtig sein. Und dann in der Spätschwangerschaft, da geht es darum, dass der kindliche Kreislauf in der Gebärmutter ein anderer ist, als wenn das Kind geboren wird. Weil wenn das Kind geboren wird, wird ja die Lunge angeschlossen, die das Kind in der Gebärmutter so noch nicht braucht, weil da die Plazenta quasi diese Funktion übernimmt, ne, mit Anreicherung von Sauerstoff und so weiter. Und wenn das Kind geboren wird, dann stellt sich eben dieser Kreislauf um. Und das soll er aber erst dann tun. Und bestimmte Medikamente würden machen, dass das zu früh passiert, also dass da zu früh sich Dinge verändern, die man erst später braucht. Und deswegen darf man eben dann bestimmte Schmerzmittel zum Beispiel
nicht nehmen. Also das ist eine wichtige Sache. Die müssen einfach wissen, Schmerzmittel, alles was nicht Paracetamol ist, eigentlich nicht mehr nach Woche 28. Davor kann ich. Am liebsten ist Ibuprofen, also auch in der Frühschwangerschaft, also das sind alles Medikamente, die keine Febeninfekte machen, einsetzen. Wenn jemand sagt, nee, er nimmt halt, wie gesagt, mal ein Aspirin oder so Frauen mit Migräne beispielsweise Naproxen oder so, das ist ja auch sowas, dann kann man das machen. Das muss nicht immer Ibuprofen sein, aber Ibu wäre das Bestuntersuchte in der Gruppe. Mhm. Aber die fallen alle weg nach Woche 28, dann nur noch Paracetamol.
Okay, und Paracetamol aber durchgehen, könnte man zu jedem
Zeitpunkt
nehmen?
Könnte man zu jedem Zeitpunkt, ne? Dadurch, dass es nicht so viel Power hat. Mhm. Klar, wenn jemand mir sagt, er nimmt immer nur Paracetamol, dann kann er das auch in der Frühschwangerschaft machen. Aber für mich ist das so der Strohhalm für die Spätschwangerschaft. Deswegen sage ich immer, nutzen Sie es noch aus, wenn Sie vor der 28 sind, das in Ibu nehmen. Und dann sind sie es hoffentlich noch ein bisschen schneller los und dann ist das Paracetamol halt für die Spätschwangerschaft da.
Okay. Bleiben wir doch nochmal bei Schmerzmitteln. Also wir hatten ja schon initial das Beispiel, ich bin so auf der Hälfte meiner Schwangerschaft und ich muss jetzt eine Zahnbehandlung machen. Mhm. Wir sagen ja den Schwangeren auch immer, passt gut auf eure Zähne auf, betreibt eine gute Zahnpflege in der Schwangerschaft, weil man da so ein bisschen empfindlicher ist. Mhm. Aber leider, bei mir ist es jetzt so und ich muss jetzt eine Zahnbehandlung machen. Mhm. Worauf muss ich jetzt achten? Was muss ich meinem Zahnarzt sagen, der vielleicht auch unsicher ist? Oh Gott, die ist ja schwanger, was mache ich mit der?
Genau. Also wenn das natürlich ein ganz aufgeklärter Zahnarzt ist, dann weiß er, was er machen kann. Aber ansonsten natürlich immer das Angebot, dass er bei uns auf der Webseite gucken kann oder schnell durchrufen kann, wenn er sich da unsicher ist. Weil ich sage immer, wenn es notwendig ist, eine lokale Anästhesie, also eine Betäubung zu setzen, dann geht es auch in der Schwangerschaft. Ja, also da gibt es dann manchmal ganz obskure Anrufe, so nach dem Motto, ich müsste jetzt eine Wurzelbehandlung machen, die ist aber schwanger. Sage ich, nee, Sie machen das auf jeden Fall auch mit Betäubung, sonst komme ich zu Ihnen und mache es auch ohne. Nein, also einfach, das sind ja Sachen, zum Beispiel diese lokale Betäubung ist wirklich nur das Zahnfleisch betreffend. Also es wird nicht mit dem Blut im ganzen Körper verteilt, sonst hätten wir ja an anderen Stellen auch einen betäubenden Effekt.
Ja.
Also das heißt, da kann er eigentlich fast immer aus dem Vollen schöpfen. Also das heißt, er kann, wenn da einfach ein Defekt ist, der kann eine Betäubung setzen, muss er nicht, ne? Mhm. Manche machen es ja auch ohne, kann das behandeln und dann muss er schauen, ist das jetzt was, wo er noch ein Antibiotikum draufgeben muss oder halt ein Schmerzmittel, dann müsste er halt wegen der Woche gucken, ne, was wir gerade besprochen haben, dass man da nicht plötzlich ein Ibu nach der Woche 28 gibt. Aber ansonsten ist es so, dass gar nicht so eingeschränkt ist von seiner Palette, was er normalerweise macht. Und wenn er ein alter Hase ist, dann weiß er das und dann ist er auch ganz locker, wenn es eine Schwangere ist. Natürlich würden wir nie sagen, wie jemand will jetzt was Kosmetisches machen, ja? Der will sich ein Brilli setzen oder jetzt fällt ihm gerade ein, er muss noch irgendwie da noch eine Keramik und da und irgendwas austauschen. Sowas würde man natürlich nicht machen, aber alles, was natürlich akut ist, da können wir ja nicht sagen, machen wir nach der Schwangerschaft.
Ja, was notwendig ist, muss gemacht werden und was man schieben kann, darf man auch schieben.
Genau.
Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen zu dem, was wir davor besprochen haben. Was ist denn, wenn ich jetzt schon in der 28. Woche bin und ich habe eine Ibu genommen?
Dann kommt das tatsächlich drauf an, also diese Sensibilität, dieser Arzneistoff, dieses Gefäß vorzeitig verschließt, steigt rapide an mit der Geburt. Also das heißt, je näher ich geburtsnah bin, desto problematischer kann es sein. Also man sollte sich bei der Frauenärztin vorstellen. Grundsätzlich ist das so, wir gucken, wie viel hat die jetzt genommen und wirklich zu welchem Zeitpunkt. Und wenn das Spätschwangerschaft ist, ist dann eigentlich fast immer unsere Empfehlung, wir müssen einmal diesen Duktus schallen. Also das heißt, da muss geschaut werden, ist das Gefäß noch offen oder hat sich's verengt? Ja. Wie sieht es aus, damit da nicht eine Problematik entsteht? Und das können viele Frauenärzte selber, aber wenn das zum Beispiel jetzt auch am Wochenende oder sowas mal ist, dann wird man halt in die Klinik geschickt. Da checkt man das. Wenn das eine heißt nicht, dass es zugeht, aber eine kann manchmal auch reichen. Das ist nicht nur als Tablette so, ist auch ganz wichtig dazu zu sagen, es gibt ja Ibuprofen. Oder auch das Diclofenac als Salbe. Ne? Das würde man sich ja vielleicht auch auf den Rücken schmieren, wenn man jetzt sagt, das tut weh. Die können das auch machen. Also man darf diese Schmerzmittel in gar keiner Form mehr nehmen. Und wenn es passiert ist, wie gesagt, meist eine ist jetzt nicht so problematisch, aber man würde auf
man
jeden Fall
kontrollieren.
Checken. Dann natürlich würde man sagen, nicht nochmal anwenden, ne? Also für den Rest der Schwangerschaft. Aber es können tatsächlich auch mal zwei reichen und dann muss man entscheiden, ist das Gefäß jetzt schon nur verengt? Also können wir das trotzdem noch weiter lassen unter Beobachtung? Oder im schlimmsten Fall, wenn das nicht gut aussieht, dann muss die Geburt eingeleitet werden.
Ja. Genau.
Okay. Wie wahrscheinlich ist das, dass jetzt so eine einzelne Ibu vielleicht eine Problematik macht? Tatsächlich muss man diesen Zeitraum zwischen 28 und 40. Woche nochmal so ein bisschen genauer angucken. Nach unseren Erfahrungen ist das so, also es ist ein Puffer drin. Wenn das ganze Woche vor Woche 32 war, würde man vermutlich bei einer Ibu niemanden schicken zum Schallen. Aber sobald 32. Woche vorbei ist, würde auch eine Einzeldosis reichen. Ja, also das heißt, Wahrscheinlichkeiten, das ist ganz schwierig zu sagen. Das ist ein sehr seltenes Ereignis. Es gibt auch diesen Duktusverschluss natürlicherweise als super, super, super seltenes Ereignis. Also ich glaube, ich habe es letztens nachgelesen, 0,03% oder sowas, also was ganz Seltenes. Es gibt nicht ganz viele Fallberichte, dass das medikamentös passiert ist, aber es gibt sie halt. Aber
man möchte trotzdem nicht der eine
sein. Genau.
Und wie schnell sollte man dann diese Kontrolle machen lassen?
Also grundsätzlich ist das so, nicht nehmen und das Ding geht sofort zu, sondern das ist tatsächlich eine verzögerte Reaktion. Der Duktus, der geht ja auch bei den Kindern, wenn sie nachher auf der Welt sind, bei manchen schneller, bei manchen weniger schnell zu und daraus schließt man, dass das etwas ist, wo tatsächlich erstmal ja das Medikament aufgelöst sein muss, es muss den höchsten Spiegel gehabt haben und dann reagiert vielleicht dieser Duktus. Und unsere Empfehlung ist in der Regel immer so 6 bis 8 Stunden nach der Einnahme. Alle reden immer nur auch in ihren Veröffentlichungen davon, dass das ein verzögerter Effekt ist, aber man kann es nicht ganz greifen. Also,
weil es wahrscheinlich auch so ein seltenes
Ereignis ist, ne?
Dass es jetzt ganz schwer ist, wirklich zu sagen.
Aber da bei den 6 bis 8 Stunden, da können wir einfach sicher sein, wir hatten den höchsten Spiegel, es war Zeit, dass der Duktus hätte reagieren können und dann machen wir eine Entscheidung. Also was passiert im Endeffekt? Also der Duktus kann sich ein bisschen verengen, das sehen die in der Untersuchung im Ultraschall. Wie ist die Durchblutung? Ist die Flussrate schneller oder nicht?
Die Strömungsverhältnisse, ne? Gibt es einen Widerstand oder geht das glatt durch?
Genau, ne? Da kann das schon sein, dass sie sagen, oh, das ist nicht so ganz auf dem Normwert, aber noch läuft alles, ne? Und wir wollen ja möglichst immer so eine Schwangerschaft, dass wir ein reifes Kind haben. Also Woche 36 sollte fertig sein, damit wir da kein Frühchen haben. Und dann kann es sein, dass sie sagen, okay, das ist zwar ein bisschen verengt, aber das ist noch vollkommen in Ordnung. Wir halten natürlich jetzt die Schwangere unter Kontrolle. Und wenn es wirklich nur eine Einzeldosis war, dann kann sich das auch nochmal wiedergeben und wir haben normale Strömungsverhältnisse.
Okay.
Es kann aber natürlich sein, dass es weiter zugeht. Und dann wird auf jeden Fall die Entscheidung kommen, dass man dann die Geburt einleitet, damit natürlich das Kind
nicht in einen Mangel kommt.
Genau. Und dann ist es halt möglich, dass man dann, je nachdem wie ausgeprägt es ist, sollte das ganz zu sein, ist die Indikation Notkaiserschnitt. Ansonsten kann man vielleicht auch, wenn es nur ein bisschen eingeschränkt ist, auch gucken, ob man es vielleicht einleitet, aber sie ist dann unter Kontrolle.
Ja.
Und man würde einfach anhand des Befundes entscheiden, wie geht es weiter.
Was man jetzt macht. Okay. Keine normalen Kopfschmerzen, sondern Migräne.
Ja.
Was kann man da noch tun?
Ja, Migräne ist so ein bisschen, also es gibt so zwei Seiten. Die meisten Migränepatienten sagen tatsächlich, es geht ihnen in der Schwangerschaft besser, was die Migräneattacken in ihrer Stärke, aber auch die Häufigkeit betrifft. Ja, das ist eine schöne Aussage, spielt meistens erst ab dem zweiten Trimester eine Rolle. Also im ersten kann es dann trotzdem nochmal gut sein, aber betrifft halt nicht alle. Ne? Also es gibt auch hin und wieder Frauen, die deutlich mehr Attacken in der Schwangerschaft haben, glücklicherweise die Minderheit. Aber Migräne kann man auch gut behandeln. Grundsätzlich gilt zum Beispiel auch, vor der Schwangerschaft habe ich eine Migräneprophylaxe gehabt. Also habe ich etwas angewendet, wo ich deutlich weniger Anfälle habe. Dann sollte man das natürlich möglichst noch, bevor man schwanger wird, checken lassen. Also die meisten Prophylaxen
okay
gehen.
Mhm.
Ne? Die würde man dann auch fortführen, weil man nicht riskieren will, wenn das ein gut untersuchtes Medikament ist. Also der Klassiker ist ein Beta-Blocker. Mhm. Wenn man damit gut hinkommt, dann würde man das die gesamte Schwangerschaft weiternehmen. Wo man aufpassen müsste, im Kinderwunsch Topiramat, das ist so das Einzige, was mir gleich einfällt, das geht nicht. Das ist eine Substanz, die einen febelnden Effekt hat. Das würde man vorher absetzen. Aber wie gesagt, gucken, gab es tatsächlich eine Prophylaxe und nehmen wir die weiter oder nicht. Wenn das jetzt ein akuter Anfall ist, dann muss man immer schauen, was nehmen die normalerweise. Also bei den Migränepatienten, die haben manchmal ganz spezifische Kombinationen, die ihnen helfen. Also viele sagen, nee, Ibo wirkt da gar nicht. Ich nehme dann ein Naproxen oder ich nehme da mal ein Aspirin und gegen die Übelkeit das MCP. Das sind alles Dinge, die man auch in der Frühschwangerschaft weitermachen kann. Und dann muss man einfach, wie gesagt, schauen, was macht so die Migräne im zweiten, dritten Trimenon. Es gibt noch die Triptane. Das sagt vielleicht auch noch einigen was. Das ist etwas, was man gesamte Schwangerschaft tatsächlich nehmen kann. Das ist gut untersucht. Das könnte man also machen, auch in der Spätschwangerschaft. Das heißt, so eine Migränepatientin hat eine hohe Chance, dass es deutlich besser wird in der Schwangerschaft, dass sie in der Spätschwangerschaft gar nichts mehr braucht. Ansonsten gehen zumindest bis Woche 28 fast alle Mittel, die sie sonst auch kennt. Und wenn man dann weiß, dass man schwanger ist, sollte man einmal gucken, was gäbe es denn eventuell für die Spätschwangerschaft, wenn dann doch nochmal ein Anfall kommt, dass ich gewappnet bin und
dass
nicht das Falsche nehme. Dass
man Notfallmittel zu Hause hat.
Genau, ne? Mhm. Aber wie gesagt, wirklich die Mehrheit, toi toi toi, ist es so, dass es denen besser geht und
super.
Dann erst, wenn das Kind dann da ist, wieder einsetzt, wie auch immer. Aber da geht tatsächlich ganz, ganz viel, muss man einfach sagen.
Super. Du hattest ja schon gesagt, wenn zum Beispiel nach der Zahnbehandlung ein Antibiotikum notwendig ist oder kann ja auch aus anderen Gegebenheiten notwendig
Sinusitis,
sein.
Sinusitis, also hier die Nasennebenhöhlenentzündung ist ja auch gerade wieder die Zeit.
Ja.
Ja.
Oder ein Harnwegsinfekt oder ne, sowas. Ja.
Dann gilt ganz grundsätzlich, also wenn die Indikation steht, sprich, wenn klar ist, wir haben einen Bakterieninfekt, egal wo, und der muss jetzt behandelt werden, dann gilt das genauso für die Schwangerschaft. Und natürlich haben die Frauen, wenn sie dann anrufen, die sind ja generell immer zurückhaltend und denken immer, naja, ich halte das schon aus und komme da durch, ne, um meinem Kind nicht zu schaden. Aber da muss man ganz klar sagen, es sind einfach Grenzen.
Und teilweise ist es ja auch andersrum, ne, weil Infekte ja auch das Potenzial haben, eine Frühgeburt auszulösen.
Genau.
Also insofern, da muss man echt gut auf sich aufpassen.
Genau, also das erklären wir den Frauen auch immer. Also ganz klassisch natürlich der Harnwegsinfekt, aber es können auch andere bakterielle Infektionen machen. Wenn sich dieses Bakterium ausbreitet, dann ist das eventuell mit Hochfieber verbunden, was egal zu welchem Zeitpunkt der Schwangerschaft immer nicht gut ist. Für beide. Und dann einfach können das auch aufsteigende Infektionen werden, wo der Keim dann zur Gebärmutter geht, sozusagen, und dort frühzeitig Wehen auslöst. Alles Dinge, die wir nicht haben
wollen. Wollen wir nicht.
Ne? Oder dass sich die Sinusitis so ausbreitet, dass wir irgendwie im schlimmsten Fall eine Blutvergiftung oder sowas. Ne? Also das heißt, wenn das banale Keime sind, und das sind es ja glücklicherweise in den meisten Fällen, gibt es immer Antibiotika, die zu allen Stadien der Schwangerschaft möglich sind. Mhm. Wenn jemand das dauernd hat, dann ist es immer wichtig, dass man so ein Antibiogramm fährt, dass man also nicht mit irgendeinem 0815-Mittel draufwirft, sondern wirklich was Spezifisches findet. Also
damit man
einfach
sich keine resistenten Keime anzüchtet.
Genau, dass man einfach auch was Wirksames hat.
Ja.
Da gibt es manchmal dann auch Anrufe, huch, jetzt sind ja aber diese Standardmittel alle raus. Also ich sag's einfach mal, Cephalosporine, Penicilline, ne, Makrolide, das sind so drei Gruppen, die immer in der Schwangerschaft gehen, die gehen nur nicht bei jedem Keim. Mhm. Ja, und wir können nicht einfach anfangen, das irgendwo einzusetzen, wenn der Keime da überhaupt in die Hände klatscht und sagt, ja, nett, aber nicht bei mir. Sondern wir brauchen ja was Wirksames und dann gibt es ganz, ganz viel, was man noch anwenden kann. Und dann gucken wir uns in der Regel dann auch mal zusammen das Antibiogramm an. Also gucken, die sagen uns durch, was sagt das Labor. Und man findet eigentlich immer ein Antibiotikum, was
der genau darauf passt.
Genau, was man in der Schwangerschaft anwenden kann.
Da habe ich bei dem Harnwegsinfekt oder Blasenentzündung noch eine Spezialfrage. Da wird ja oft Kanephron jetzt inzwischen gegeben statt einem Antibiotikum. Also viele geben das ja und sagen, es wirkt genauso gut. Was würdest du denn dazu sagen?
Da haben wir ein ganz weites Feld, weil das ist ja nicht nur bei dem, sondern auch Sinusitis, also diese Nasennebenhöhlenentzündung. Ne? Da kommt dann immer erstmal, na, wollen wir es nicht erstmal mit einer Pflanze probieren? Natürlich, wenn die Indikation für mich noch nicht steht nach dem Antibiotikum, dann kann man auch bestimmte Phytopharmaka, ne, pflanzliche Arzneistoffe mal ausprobieren. Aber man muss klar sein, das ist eine Gruppe, die ganz wenig Daten hat. Es gibt natürlich bestimmte Pflanzen, die schon seit Jahrhunderten eingesetzt werden, wo wir wissen, das macht uns keine Sorgen, aber wir haben jetzt keine systematischen Studien. Man muss ja immer gucken, wie viel Sicherheitsbedürfnis hat man. Also will man immer die Bestuntersuchten oder reicht einem auch jahrhundertelang eingesetzt und es war nichts. Und dann kommt dann tatsächlich diese Fragen. Und ich würde sagen, es gibt bestimmte Indikationen, also zum Beispiel auch in der Selbstmedikation, wo man gerne mal mit einem pflanzlichen Arzneimittel rangehen kann. Das muss ganz eng gestellt sein. Also ich hätte jetzt keine Sorgen mit dem Kanephron, wenn es eine feste Arzneiform ist. Das ist immer das zweite Problem bei den pflanzlichen Arzneistoffen. Möglichst keine flüssigen Zubereitungen. Warum? Weil da Alkohol drin ist. Und da braucht man nicht drüber reden, was sonst noch drin ist. Dann ist das No-Go. Mhm. Ja, aber viele Sachen gibt es ja in Dragees und wie auch immer, Kapseln. Und dann kann man gucken. Es gibt wirklich oft pflanzliche Alternativen, aber ich würde sie wirklich nur einsetzen, wenn man sagen würde, ich würde jetzt auch außerhalb der Schwangerschaft sagen, da können wir vielleicht damit rangehen und nicht wegen der Schwangerschaft. Mhm. Ja, weil wenn da wirklich die Indikation steht, ist es ja meistens fortgeschritten und so weiter, dann lieber ein gut untersuchtes Antibiotikum kurzfristig und das Ding ist weg, als wenn wir vielleicht ein bisschen rumexperimentieren, nicht wissen, reicht's oder ich muss hinterher doch noch das Antibiotikum nehmen. Ja. Oder Pflanzen, man kann auch allergisch reagieren und irgendwas nicht vertragen. Also es ist ja
also
nicht
nur weil es eine Pflanze ist, heißt es noch lange nicht, dass es safe ist.
Genau,
und dass
ganz,
in
ganz
der Schwangerschaft
wichtig.
Einfach so genommen werden kann.
Genau, also ich meine, die Natur bringt auch die stärksten Gifte raus.
Richtig,
das muss man klar sagen.
Das stimmt. Okay. Was ist bei Allergien?
Allergien kann man auch super gut behandeln in der Schwangerschaft. Und wovon ich überhaupt nichts halte, ist diese Masche, naja, Sie sind jetzt schwanger, da hören wir mal auf. Das ist auch ja eine Abstufung individuell. Es gibt Frauen, da jucken mal ein bisschen die Augen, die muss dreimal niesen, fertig. Aber es gibt ja die deutlich problematischen Verläufe.
Die richtig leiden, ja.
Genau, und dann einfach muss man auch immer noch mal wissen, auch außerhalb der Schwangerschaft, wenn man was da nicht vernünftig behandelt, dann haben wir immer die Gefahr, dass es diesen Etagenwechsel gibt und wir ein allergisches Asthma provozieren. Mhm. Und das wird man in der Regel dann auch nicht mehr wirklich los. Und deswegen, es gibt ganz viele Arzneistoffe, also wir sind jetzt mal ganz klar bei den Antihistaminika, also diesen ganz normalen Antiallergika, die man in der Apotheke kaufen kann. Das ist das Loratadin, das Cetirizin, das sind beides Arzneistoffe, die es auch schon ganz, ganz lange auf dem Markt gibt. Viele Schwangerschaftsdaten, die kann man in allen Stadien der Schwangerschaft machen. Das heißt, die Frage wäre immer, was machst du denn normalerweise, wenn du jetzt nicht schwanger bist und deine Allergie hast? Und dann erzählen die, ich nehme Cetirizin, ja, und bin damit zufrieden. Dann kann sie das auf jeden Fall auch in der Schwangerschaft machen. Manche sagen, nee, ich bin auch außerhalb der Schwangerschaft jemand, der nur die Augen behandelt, da was hintropft oder in die Nase. Auch da gibt es ja antiallergische Sachen oder mal mit dem Cortison oder wie. Es gibt natürlich auch homöopathische Zubereitungen. Ne?
Mit Cortison, aber dann also sozusagen lokal beziehungsweise in die Früchte.
In der Nase, genau. Mhm. Wird nicht resorbiert. Ne?
Okay.
Also das heißt Nase und Auge. Mhm. Wir haben keinen Blutspiegel davon zu erwarten. Und was nicht frei im Blut ist, kommt nicht aufs Kind über.
Ja.
Wenn es gibt einfach welche, die kommen nur damit hin.
Ja.
Und das können sie auf jeden Fall weitermachen. Weil so ein Histaminschub und dass man sich nicht gut fühlt und im schlimmsten Fall schlecht Luft kriegt, das ist weder für die Mutter noch für das werdende Kind etwas, was man gebrauchen kann. Und deswegen gehen eigentlich ganz, ganz viele Dinge. Wenn das was ganz Neues ist, würde ich immer sagen, das muss man mit dem Arzt abklären, damit klar ist, was ist das jetzt für eine Allergie, wo kommt das her und wie auch immer. Aber ansonsten haben die meisten ja so einen Fahrplan im Kopf, was mache ich normalerweise, und das kann man abklären, und fast immer geht es auch in der Schwangerschaft.
Super. Okay. Wie ist es mit einem richtigen Narkosemittel? Also wir sind jetzt weg von der kleinen Zahnbehandlung. Mhm. Wir haben jetzt richtig ein Problem, keine Ahnung, Blinddarm oder irgendwas, was jetzt plötzlich Probleme macht und ich muss mich jetzt operieren lassen. Ich bin jetzt schon, ja.
Oder haben offenen Bruch.
Ja,
stimmt. Also ich meine, auch da hoffen wir doch mal, dass nicht gesagt
wird. Bin hier aus dem Eis ausgerutscht und hab mir die Hand gebrochen.
Genau, also dann ist es oft so, dass wir eine OP brauchen. Ist auch eine Fragestellung, die häufig kommt, wenn ich feststelle, dass ich schwanger bin und vielleicht die OP in den letzten 4 Wochen war.
Ja.
Nee, da ist es ganz klar sozusagen, wir haben bei den Narkosemitteln sowohl die betäubenden als auch die schmerzstillenden Sachen nichts, was uns Sorgen macht. Wichtig ist bei so einer Narkose immer, dass es keinen sogenannten Narkosevorfall bei der Mutter gab.
Ja, ein Kaiserschnitt ist ja auch eine
ganz genau, ganz OP. Genau.
Und da gibt man ja auch Mittel.
Also, genau, also ja. Es gibt natürlich auch wieder da OPs, also zum Beispiel jemand hatte im letzten Jahr den Bruch und diese Schraube muss jetzt raus oder so. Dann kann man die in der Regel nach hinten schieben. Ne?
Ja.
Also ne, da würde man sagen, okay, warten wir doch einfach. Ja, aber es gibt halt unaufschiebbare Sachen und die müssen dann auch da durchgeführt werden. Und wie gesagt, wenn das gut vertragen wird, sehen wir da überhaupt keine Problematik.
Mhm.
Also im Endeffekt ist es so, also die Kliniken, die Großen wissen, dass wenn jetzt ein Notfall ist, dass man natürlich auch Schwangere behandeln kann. Das ist tatsächlich eine ganz seltene Anfrage von den Anästhesisten. Da spielt eher so ein bisschen die Frage manchmal, wie behandle ich vielleicht Schmerzen nach so einer OP? Ja, was kann ich da geben, dass die sich so ein bisschen uneins sind und im Kollegium vielleicht unterschiedliche Meinungen halten? Da rufen sie manchmal an und sagen, das ist unser Fahrplan, könnte man das machen? Seid ihr damit einverstanden? Zu den OPs kommt tatsächlich ganz selten Anfragen. Man hat immer ein Narkoserisiko, ja, auch unabhängig der Schwangerschaft. Und dann versucht man natürlich dann die Anästhesisten in so einem Vorgespräch rauszukriegen, gibt es familiär vielleicht irgendwas auf eine bestimmte Medikamentengruppe oder so.
Und
ne?
Schwangere befinden sich ja normalerweise so in einer Phase des Lebens, wo sie eigentlich so recht gesund sind. Ne?
Genau, also das normale sind. Risiko werden die abklären, auf ob sie es familiär haben und demnach die Medikamente aussuchen. Aber ansonsten ist das eigentlich was gut verläuft? Klar, das Risiko hat man halt immer, dass man auch mal auf so eine Narkose reagiert. Aber wenn man normal gesund ist und so weiter, dann ist das wirklich was ganz, ganz Geringes. Und da fahren die jetzt in der Regel kein anderes Schema in der Schwangerschaft, die Anästhesisten, als es jetzt außerhalb war.
Und dann in der Nachsorge, da muss man dann gucken, ne? Was für ein Schema, weil da ja Kombinationen oft gegeben
werden. Genau, genau.
Aber
braucht man es jetzt wirklich.
Ja.
Ne? Aber nichtsdestotrotz, vielleicht, wir haben ja vorhin über die Schmerzmittel geredet und dann gesagt, in der Spätschwangerschaft geht nur Paracetamol. Das ist nur das, was in der Selbstmedikation geht.
Klar.
Ne? Also auf jeden Fall, wenn jemand extrem Schmerzen hat, wir haben jetzt so einen offenen Bruch gehabt, dann werden wir den nicht mit Paracetamol bewerfen und sagen, so mehr geht nicht, sondern ne,
da
kommen die Opioide zum Beispiel
in,
ne? Also man kann auch in der Spätschwangerschaft starke Schmerzen gut behandeln, aber das sind dann natürlich alles rezeptpflichtige Dinge.
Aber dann ist man ja auch unter Kontrolle.
Hoffentlich,
und
genau.
kann das dann auch eben bekommen. Also tatsächlich ist es ja sogar so, dass auch unter der Geburt wir teilweise Opioide geben. Also auch da haben wir ja dieselbe Situation im Prinzip.
Ganz
und auch da geht es. Also das geht natürlich dann auch im Fall einer OP. Wie sieht es aus, wenn ich in meinem Leben unter einer psychischen Erkrankung leide und jetzt bin ich schwanger oder plane, schwanger zu werden? Ist ja vielleicht noch ein Unterschied.
Ja.
Wenn ich plane, kann man vorher drauf gucken, ne? Was nehme ich denn grundsätzlich, welche Psychopharmaka nehme ich und sind die in Ordnung in der Schwangerschaft? Wie geht man da vor?
Also grundsätzlich ist immer erstmal, außer dass wir jetzt über Psychopharmaka reden, immer zu sagen, immer wenn ich eine Dauermedikation habe, egal was, welche, ob das jetzt Blutdruck oder nicht ist, sollte man möglichst immer einmal im Kinderwunsch schon klären, ist das was ich ohne Bedenken in der Schwangerschaft fortführen kann.
Ja.
Einfach, dass man, wenn dann die Situation eintritt, die muss ja nicht gleich, dann weiß man einfach, okay, da muss ich mich jetzt nicht drum kümmern.
Weil man unter Umständen was umstellen würde vorher, ne? Dann hat man weniger Stress.
Genau. Und es ist tatsächlich so, dass die Psychopharmaka, also die Psyche und all die Erkrankungen, die es gibt von Depressionen, Psychosen, bipolaren Störungen, das ist unser Hauptgebiet. Das war mir auch tatsächlich gar nicht so klar, bevor ich bei Embryotox angefangen habe, war wahrscheinlich sehr naiv. Also für mich waren das immer früher so die klassisch älteren Frauen. Aber wie blöd war ich da eigentlich, als ich angefangen habe?
Es gibt ja schon viele.
Natürlich, natürlich. Mhm. Und es ist bei uns tatsächlich ein Drittel aller Beratungen.
Oh wow. Mhm.
Ja, gut, wenn die dann das Glück haben, dass sie da gut therapiert sind und mit einem Medikament eingestellt sind. Und dann gibt es wirklich ganz, ganz viele Stoffe, die dann auch möglich sind, Arzneistoffe, die man da anwenden kann, ohne dass da ein Risiko gesehen wird. Es ist immer ganz wichtig, dass so eine Schwangere stabil ist, egal was jetzt die Grunderkrankung ist. Ja? Mhm. Dass sie nicht so ganz schlecht eingestellt ist, man hat noch gar nicht das richtige Medikament gefunden, dann ist das einfach mit den Hormonen schwanger und so weiter. Das ist meist nicht sehr hilfreich. Und wenn wir Krisen in der Schwangerschaft haben, eine Krise in der Schwangerschaft, da reagieren sie ja nachher auch körperlich. Das heißt, eventuell steigt der Blutdruck. Wir haben deswegen eine schlechtere Durchblutung der Plazenta. Die Krise, die schwerwiegende, kann auch mal vorzeitig Wehen auslösen. Das sind alles Dinge, die wollen wir nicht in der Schwangerschaft. Mhm. Deswegen erklären wir den Schwangeren auch immer, wenn sie jetzt eine sehr gut untersuchte Substanz haben und stabil sind, dann kann man das auf jeden Fall fortführen.
Ja.
Es bringt nichts, dass ich jetzt überreagiere und sage, jetzt muss ich sofort alles absetzen. Mhm. Und dann komme ich in Krisen und das bringt uns ganz, ganz andere Probleme. Ne? Also natürlich soll es eine unproblematische Substanz sein, aber es gibt auch hin und wieder Frauen, die waren gerade generell dabei, mit ihrem behandelten Arzt die Dosis ein bisschen zu reduzieren. Dann kann man das auch in der Schwangerschaft machen. Aber das ist überhaupt kein Muss. Also wenn, wir sagen auch immer, wenn man was nimmt, dann in einer vernünftigen Dosierung, wo man einen vernünftigen Effekt hat. Aber es ist ganz wichtig, dass es den Frauen in der Schwangerschaft gut geht. Noch viel wichtiger im Wochenbett, damit sie sich nachher natürlich eine gute Mutter-Kind-Bindung aufbauen können und sich auch gut kümmern können und so. Mhm. Aber das ist tatsächlich was sehr, sehr Häufiges und überhaupt kein Manko. Also es gibt da auch ein paar tolle Patientenratgeber beispielsweise, die man sich da auch mal angucken kann. Und auch da ist immer die Quintessenz wichtig, dass es dir gut geht, dass du was gefunden hast. Mhm. Und wenn das dann noch eine super gut untersuchte Substanz für so eine Schwangerschaft ist, dann steht der Schwangerschaft per se nichts entgegen. Stabilität ist eigentlich das A und O da. Mhm.
Also perfekt, wenn man es vorher angeht. Aber wenn es so weit gekommen ist, dann findet man auch was, was man entweder umstellt oder
genau. Ne? Also wenn es jetzt nicht gerade eine Epilepsie ist, dann kann man in der Regel ja auch ganz gut umstellen. Es ist einfach so, dass in Deutschland 70% der Schwangerschaften entstehen ungeplant. Also sie waren zu dem Zeitpunkt nicht geplant. Das heißt nicht ungewollt. Mhm. Ne? Aber gerade jetzt war es nicht geplant. Und, und die Mehrheit der Anrufer, die dann feststellen, dass sie schwanger sind und das eigentlich auch gut ist, aber sich dann Sorgen machen natürlich, was vielleicht gelaufen ist.
Klar, es fängt ja schon an, ich habe doch noch gefeiert und ein Gläschen Sekt getrunken. Oder, oh mein Gott, ist da jetzt was passiert?
Oder ich bestelle halt jetzt erstmal hat es gar nicht geklappt mit dem Kinderwunsch, dann hat man nicht mehr dran gedacht. Mhm. Und jetzt ist man in der 7. Woche schwanger und dann fängt man an, sich Sorgen um die Medikamente zu machen. Aber oft ist es, wie gesagt, außer eigentlich der Epilepsie, oft möglich, dann auch auf Alternativen umzustellen, wenn es doch eine ist, die vielleicht nicht ganz so geeignet ist für die Schwangerschaft. Oder für die Stillzeit. Das kann ja auch ein Argument sein, ne? Dass man sagt, ja, eigentlich laufe ich ganz gut und Schwangerschaft wäre eigentlich okay mit dem Medikament. Ich habe aber einen super hohen Stillwunsch. Dann kann man auch nochmal mit den behandelnden Ärzten besprechen. Und dann ist es oft auch möglich, mal auf eine Substanz umzustellen, wo die Patientin das auch gut verträgt und stabil ist und die dann vielleicht besser geeignet wäre für Stillen.
Mhm. Ja, gutes Stichwort, über Stillen haben wir jetzt noch gar nicht wirklich gesprochen. Die meisten Dinge, die wir besprochen haben, sind ja für die Stillzeit ebenso gültig.
Mhm.
Das Einzige ist, dass man zum Beispiel sagen kann, wenn jetzt eine Operation zum Beispiel ansteht und man weiß, das wird ein bisschen heftiger oder ne, es wäre ganz schön, wenn man wirklich gut schmerzfrei sein kann, auch dann in der Nachbetreuung ein, zwei Tage, dass man das planen kann und gucken kann, ob man vielleicht vorher abpumpt und in der Zeit aussetzt und die Milch verwirft. Ne? Also es ist, das ist nochmal mir ganz wichtig zu sagen, es ist eigentlich nie so, dass man deswegen abstillen muss, was ja oft gesagt wird.
Ja.
Deshalb sage ich es hier nochmal ganz deutlich. Gerade wenn es geplant wird, aber auch ungeplant, gibt es immer eine Lösung dafür.
Mhm.
Man kann, wenn es jetzt ungeplant ist, man hatte jetzt einen Unfall, muss akut operiert werden, dann kann man es immer noch so machen, dass man dann halt ein, zwei Tage die Milch verwirft und zufüttert, aber danach weiter stillt und pumpt in der Zeit, sodass man eben nicht damit aufhören muss.
Aber kritisch hinterfragen einfach auch.
Ja,
ja, weil auch
das
da
auch,
einfach
auch
ganz, ganz, ganz viel Unsicherheit herrscht. Ne?
Ja.
Und viele erstmal, es ist natürlich leicht zu sagen, so, hören Sie jetzt mal auf, 2 Tage zu stillen oder so. Mhm. Und in der Praxis ist das nicht einfach. Ja,
viele Medikamente gehen einfach
und
auch.
Genau,
ne?
Und dann nochmal fragen. Also vielleicht sind es ja eigentlich auch einfach nach der OP oder was jetzt auch immer da war, vielleicht brauchen wir da nur 2 Stunden Stillpause. Wir müssen einmal Brust entleeren, fertig.
Ja.
Ja. Also es gibt hin und wieder tatsächlich Arzneimittel, unter denen man nicht stillen kann.
Ja, aber und wenig, ne?
Ja,
oft ist
ganz
es, also
wenig.
Gerade bei einer Narkose ist es ja oft so, wenn man selber wieder klar ist,
genau,
sein Kind selber halten kann und so weiter, dann kann man es auch stillen, weil
genau,
dann ist das schon so weit aus dem Körper wieder heraus, dass es eigentlich auch keinen Schaden mehr anrichten
das
kann.
Das ist ganz wichtig. Also genau, da gilt es, sobald sie das selber anlegen kann, hast du richtig gesagt, nicht wir drücken das Kind an die Brust ne, und Mama ist noch ein bisschen im Jum, aber ansonsten, sobald sie es halten kann, dann sind, hast du vollkommen recht, die Substanzen so weit abgebaut, auch in der Milch, dass man da gar keine Stillpause braucht.
Ja.
Eher so, wenn jetzt irgendwas unvorhergesehen ist oder wirklich eine ganz schwere Schmerzmedikation am Ende, dass man da mal sagen würde, jetzt machen wir mal 1-2 Tage vielleicht eine Pause und gucken mal. Aber das wirklich immer noch mal hinterfragen, weil ganz oft geht's oder wir können ganz einfach mit den behandelnden Ärzten dann doch noch mal eine Alternative finden, die gehen würde.
Mhm.
Ja. Mir fällt da gerade als Klassiker ein, Herpeszoster, Gürtelrose. Ist ja auch nicht ganz selten, wenn das Kind da ist. Und da gibt es eine Substanz, das ist Aciclovir, mit der kann man voll stillen. Alle anderen Substanzen, das ist das Rivodin im Zostex zum Beispiel. Das wird immer sehr gerne aufgeschrieben, aber dahinter fragt gar keiner. Mit der Substanz kann man nämlich nicht stillen. Wir haben gar keine Daten. Die hat zwar den Vorteil, dass man sie nur 1 oder 2 Mal täglich nehmen muss und das Aciclovir 5 Mal am Tag, weil es ganz schnell abgebaut wird. Aber da wäre auch der Klassiker, wenn der Arzt anruft, erklären wir ihm das und sagen, zwar wäre das eine für die Patientin ein bisschen schöner, weil sie es nicht so häufig nehmen muss, aber wenn sie stillen will, soll sie das andere nehmen, muss ein bisschen häufiger dran denken, dass es nehmen muss, aber dafür wäre überhaupt kein Problem, was das Stillen betrifft. Also was auf jeden Fall Stillzeit problematisch ist, wären Opioide, also so langfristige Opiattherapien. Man muss generell immer gucken, wenn jemand sehr, sehr viele Arzneistoffe hat.
Ja.
Sei es jetzt Psychopharmaka oder was anderes. Je mehr wir haben, desto schwerer ist natürlich abzuschätzen. Oft wissen wir die Einzelsubstanz, aber wenn die jetzt in der
Kombination
sind, wo man gucken muss, ist Epilepsie tatsächlich. Da gibt es viele, viele Antiepileptika, die leider in der Stillzeit nicht ganz so toll sind, wo man sagt, entweder nicht stillen oder nur teilstillen, weil die einfach in größeren Mengen mal übergehen können. Da muss man einfach gucken. Die sind manchmal unkompliziert in der Schwangerschaft, aber halt in der Stillzeit nicht ganz so. Das fällt mir so ein. Ansonsten ist eigentlich, auch hier haben wir alle, für alle banalen Sachen haben wir immer Stillverträgliche. Natürlich sollte das so sein, dass man sagt, okay, sie stillen, dann gucken wir doch mal, was wir nehmen und nicht, das ist jetzt hier das Standardmittel, da weiß ich gar nicht wie, hören Sie mal auf zu stillen.
Ja.
Und so läuft es leider ganz, ganz häufig.
Hör ich leider oft.
Ja. Und in den meisten Fällen wirklich überhaupt nicht begründet. Es ist ganz selten mal, dass jemand... Das sind aber dann wirklich eher diese Dauermedikationen, die dann sagen, wo man sagen muss, okay, da sehen wir den Vorteil nicht mehr. Aber im Zweifelsfall dann in den Fällen, wo man es nicht abschätzen kann, sagen nicht stillen, aber das ist wirklich ganz selten.
Mhm. Okay. Ja, was habt ihr noch für Anrufe, wo wir jetzt noch gar nicht drauf gekommen sind? Gibt es noch was so ganz typisch ist?
Nasenspray, Erkältungen.
Ja, Nasenspray, genau.
Ja, hast du vorhin auch angetickert.
Richtig.
Ja, und das, also auch das eine Baustelle, aber vor allem auf Seiten meiner Fachkollegen, also der Apotheker, wo so viel Unwissenheit ist und alle haben ständig Angst vor Nasenspray, Nasentropfen. Wo kommt das her, dass die Angst haben? Diese Substanzen im Nasenspray wirken ja gefäßzusammenziehend. Also du sprühst sie in die Nase oder tropfst sie, dort zieht es die Blutgefäße zusammen, dann ist plötzlich Platz. Also der Schleim kann raus, Luft kann rein, das merken wir als Effekt. Und dann ist immer Angst da, dass das doch nicht nur in der Nase passiert, sondern dass das zum Beispiel auch an der Plazenta passieren würde. Das kriegt man aber mit dem Nasenspray nicht hin. Also man kann gar nicht so viel sprühen. Dann würden erstmal die Herzkranzgefäße sich zusammenziehen und die würde Herzrasen haben. Solche Substanzen, wenn man die...
Wir ja auch nicht bei uns wenn wir mal Nasenkopfen nehmen.
Ne, klar, wenn man solche Substanzen IV spritzen würde, würden die bestimmt auch an der Plazenta ankommen, aber nicht an
machen
der Nase.
Machen wir ja nicht.
Ne? Und deswegen ist immer ganz klar, wie immer, 5 bis 7 Tage, damit man seine eigene Schleimhaut nicht kaputt macht.
Ja.
Aber sowohl die Schwangere als auch die Stillende wird dankbar sein, wenn sie vernünftig schlafen kann, weil sie Luft kriegt.
Aber ich glaube, da steht tatsächlich auch im Beipackzettel drin, nicht in den ersten Wochen oder irgend sowas.
Absoluter Schwachsinn. Also
okay.
was da manchmal
darf man sich
steht,
entspannen.
Ja. Ist natürlich immer schwer für einen Laien zu, ich meine, das ist ja das, wo man sich dran hält und die Dosierung und das ist ja auch absolut gut, aber dieser Thema Schwangerschaft und Stillzeit, da muss man manchmal kritisch hingucken, weil das macht nichts. Also das ist so der absolute Klassiker. Und dann aber auch die Apothekerkollegen, die anrufen und sagen, das geht doch auf gar keinen Fall. Überlegen wir doch mal zusammen, logisch. Und dann ist es auch den meisten klar. Und ja, das ist so einer der Mythen, muss man sagen, Nasenspray. Ja, Erkältung, also immer saisonal sind so die Fragen. Ne? Erkältung, was mache ich jetzt mit Husten und so? Oder Allergien. Ne? Natürlich haben auch alle immer mal einen Kopf- oder einen Rückenschmerz.
Ja.
Das sind schon so die Klassiker. Und dann halt die Leute, die ihre spezifischen Erkrankungen haben, sind es jetzt entzündliche Darmerkrankungen oder so, und die dann speziell was wissen müssen oder möchten. Genau, die haben dann natürlich ihren Fokus auf ihrer Erkrankung per se.
Ja, wie ist es mit Husten oder Halsschmerzen? Was kann man da nehmen?
Mhm.
Normale Hustensäfte, normale Lutschbonbons?
Okay, auch wieder was, wo man ein bisschen ausholen muss, ist ja auch einfach eine riesen Produktpalette da.
Ja,
ne? Wenn ich wieder mal in die Apotheke komme und denke, was da alles steht, es wird ja immer mehr und nicht weniger. Die Leute haben natürlich meistens einen Fokus auf ein Präparat, muss man sagen, aber manchmal wird natürlich auch ganz allgemein gefragt. Also Husten ist natürlich grundsätzlich so, wenn ich einen Schleimlöser brauche, also weil ich einfach unterstützend da arbeiten möchte, weil der Schleim nicht rauskommt, wären chemische Arzneistoffe, die schon seit Jahrzehnten auf dem Markt sind, das ACC oder das Ambroxol oder Bromhexin, das wäre alles, was möglich wäre. In der Spätschwangerschaft, wenn man einen extrem trockenen Hustenreiz hat, kann ja auch so ein Husten auch mal vorzeitig Wehen auslösen. Also da müssen wir dann aber eher mit dem Arzt reden, der würde dann auch mal ein Kodein zum Hustenstoppen kurzfristig nehmen. Bei den Hustensachen ist natürlich auch ein Riesenmarkt, was so pflanzliche Produkte betrifft.
Ja.
Bei Husten ist immer ganz wichtig, guckt, wenn ihr flüssige Form nehmt, was da drin ist. Und zwar, auch wenn da Kindersaft draufsteht, ist da ganz häufig Alkohol drin. Und dann brauchen wir nicht über die Arzneistoffe oder die Pflanzen da drin reden, sondern ist der
raus.
Alkohol das Problem. Mhm. Ne?
Ja.
Wir wollen das nicht. Also das heißt, entweder wirklich Zuckersäfte, gucken, dass es das ist, oder halt Brausetabletten oder solche Sachen bevorzugen einfach. Ja, und dann gibt es da häufig Efeu oder Thymian oder solche Sachen. Wenn man das auch mag. Also ich würde nie sagen, ich würde nie jemanden darauf zwingen, na, nur weil du jetzt schwanger bist, nimmst du das, und der fässt normalerweise sonst nie sowas an, dann ist das, glaube ich, verkehrt. Wenn er sagt, er nimmt normalerweise immer einen Thymian oder einen Efeusaft, warum nicht? Immer an die dort angegebenen Dosierungen halten, und dann ist das in Ordnung. Wie immer ein paar Tage, wenn das nicht weggeht oder Fieber kommt dazu, dann muss man immer nochmal mit dem Arzt reden und gucken, was ist los. Aber so die normalen Sachen zum Hustenlösen ist kein Problem, auch so Hustentees oder so. Schnupfen haben wir gesagt, auf jeden Fall mit dem Nasenspray geht. Ja, und der Halsschmerzmarkt ist ja auch riesig. Mhm. Und da gibt es eigentlich tatsächlich auch nur zwei Sachen, wo man aufpassen muss. Es gibt die Schmerzmittel auch in Tabletten, also in Halstablettenform.
Diese Lutschpastillen, die das so ein bisschen taub machen.
Genau, es gibt Betäubende, ne? Das ist dann Lidocain zum Beispiel, das macht uns keine Sorgen. Aber wenn da jetzt Schmerzmittel sind, und da gibt es zwei, die in die Gruppe, über die wir vorhin geredet haben, reingehören, das ist das Flubiprofen und das Benzydamin. Das sind beides NSAIDs, und da habe ich ja vorhin gesagt, die würden nicht nach Woche 28 gehen. Ansonsten gibt es ganz, ganz viel auch physikalisch wirkende Dinge. Das sind dann Substanzen, die so ein Gel bilden. Also es sind gar keine Arzneistoffe, sondern Medizinprodukte. Gibt es auch ganz häufig unter den Halstabletten. Also das heißt, wie das Islamos beispielsweise. Du lutscht was sozusagen dann Wasser bindet. Dann ist so eine Gel, das legt sich auf die Schleimhaut, und du hast
so eine Schicht.
Genau,
und dann hast du so ein linderndes Gefühl.
Genau. Ne? Da spricht überhaupt nichts gegen. Ne? Also da kann sein, dass man vielleicht den Geschmack nicht mag oder so.
Ja.
Dass man ja etwas empfindlicher in der Schwangerschaft. Aber das kann man auf jeden Fall machen. Ansonsten für mich, was die Halsschmerzen betrifft, nur die zwei Arzneistoffe möglichst gar nicht erst in den Schrank, jetzt bei einer Schwangeren, dass sie nicht aus Versehen nachts im Jum, das hatten wir auch schon. Ich weiß, ich darf es eigentlich nicht nehmen, und dann bin ich doch nachts so halb wach hin und habe es dann doch gelutscht.
Mhm.
Also die zwei würde ich vielleicht rausnehmen.
Ja.
Aber ansonsten kann man da ganz, ganz viel, und jeder hat so sein Spezielles.
Ja, was er mag.
Ja, dann kommen auch oft Anfragen, darf ich denn jetzt inhalieren oder wie auch immer. Naja,
ja,
ich sage mal, wenn sie das mögen, ich mag es überhaupt nicht. Auch so dieses, ich mache meinen Kopf über einen heißen Topf und mache da ein Handtuch drüber, mag ich auch so nicht. Würde ich niemanden zwingen in der Schwangerschaft. Wenn jemand sagt, das schwöre ich drauf, und da mache ich noch ein
dann
bisschen ätherisches Öl oder so rein, dann gern. Also wonach einem ist, da kann man an der Stelle dann auch tatsächlich nichts verkehrt machen.
Also es gibt immer eine Lösung.
Eigentlich, tatsächlich. Manchmal ist sie sehr offensichtlich, manchmal nicht. Aber man muss einfach gucken.
Wie ist es denn, wenn jemand raucht und jetzt hat sie festgestellt, sie ist schwanger? Das ist jetzt der Anlass aufzuhören, aber es fällt so schwer. Gibt es denn da irgendwas, was man entwöhnend nehmen kann? Raucherpflaster oder so gibt es ja da.
Also da ist es tatsächlich so, dass erstaunlicherweise viele Frauen sagen, dass sie es wirklich schaffen, mit dem Bekanntwerden der Schwangerschaft aufzuhören.
Ohne, ne? Ja, weil es einfach so ein Anreiz ist. Ja, genau. Ne? Wenn nicht, dann wann dann.
Genau, genau. Da haben sie plötzlich Riesenkräfte. Das ist ja auch schön. Grundsätzlich zählt jede, die man weglassen kann. Das muss man ganz klar sagen, auch wenn es die Frauen nicht gleich schaffen, komplett abzusetzen. Sondern es ist wirklich wichtig, jede, die zählt, weil einfach eine Mangeldurchblutung nachher da sein kann, eine Unterversorgung des Kindes. Und das liegt natürlich daran, dass in den Zigaretten, in den klassischen, nicht nur das böse Nikotin drin ist, sondern ganz viele andere chemische Stoffe. So. Und wenn da jemand Unterstützung braucht, dann soll er die auch bekommen. Dann kommen halt auch immer wieder diese Anfragen. Ja, und man kann tatsächlich Kaugummis und Pflaster nutzen, aber natürlich nur, wenn das heißt, ich gehe da ganz klar nach dem Schema vor, dann habe ich natürlich weiterhin die Nikotinzufuhr.
Klar.
Aber diese ganzen anderen chemischen Stoffe, die nämlich wahrscheinlich diejenigen sind, die vor allem die Mangeldurchblutung und die schlechte Versorgung machen, die sind dann schon mal weg. Und dann gehe ich da langsam runter. Aber es macht wirklich nur Sinn, wenn ich dann weniger rauche. Also die Frage kommt dann nehmen die Nikotinpflaster und aber die gleiche Menge wird geraucht. Naja, dann kann ich es auch lassen. Ja. Aber zur Unterstützung kann man das machen und das hilft doch tatsächlich einigen. Dann gibt es natürlich auf jeden Fall solche Angebote wie Hypnose oder solche Sachen.
Akupunktur.
Soll man alles, genau, ja, soll man unbedingt probieren,
ja,
weil da wirklich alles, was die Leute unterstützen kann, wichtig ist.
Mhm.
Ne? Aber es gibt auch nachher noch Arzneistoffe, die man manchmal bei den ganz schweren Fällen geben kann. Auch da kommen ganz viele in der Schwangerschaft in Frage.
Mhm.
Aber es muss
Einfach besser ist als diese ganzen Inhaltsstoffe, die zusätzlich noch neben dem Nikotin vorhanden sind.
Genau.
Ah, ist ja spannend.
Ne? Meistens ist ja das Problem diese Zwangshandlung. Ne? Das,
Dafür ist ja dieses Kaugummi-Kauen oder so eigentlich ganz gut, ne? Weil man trotzdem dann irgendwas, also irgendwas macht.
Ja, gibt es auch tolle Flyer von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, was es da so für Unterstützungsangebote und was für Möglichkeiten gibt.
Super.
Mhm.
Haben wir noch irgendwas vergessen, wo Anfragen bei euch kommen, an die wir jetzt nicht gedacht haben? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ey, ja, das passiert doch jede Woche?
Klar, es wird öfter mal gefragt, natürlich einmal mit dem Schilddrüsenhormon oder auch, wenn die Leute Eisenmangel haben oder so, können sie das nehmen? Natürlich, also grundsätzlich gilt immer da, wenn ich einen Mangel habe, muss der mal ausgeglichen werden. Ja, wir wollen ja normale physiologische Verhältnisse darstellen. Eisen ist manchmal so ein Sonderposten, weil der oft oral nicht gut vertragen wird oder nicht gut resorbiert wird. Na klar, kann man dann solche Sachen auch IV geben oder auch B12, wenn jemand das nicht gut resorbieren kann. Dann kriegt er das natürlich IV, also überhaupt keine Frage. Die Dosierung erfolgt ja dann immer am Mangel, gar kein Ding. Also das wird auch relativ häufig gefragt. Nee, also die Klassiker sind schon Psyche, Schmerzen, Erkältung, Allergien. Das ist tatsächlich das, was am häufigsten gefragt wird.
Ja. Super, das war ein toller Rundumschlag.
Ja.
Richtig schön. Also wir können ja mal so ein kleines Fazit ziehen oder so ein Wrap-up machen. Ich finde wirklich die wichtigste Aussage, es gibt immer eine Lösung. Man muss nichts erdulden. Man muss nicht irgendwie sagen, boah, weil ich jetzt schwanger bin, nehme ich jetzt irgendwie gar nichts mehr.
Mhm.
Sondern teilweise sogar im Gegenteil. Man soll wirklich gut auf sich achten. Man soll in einem guten Zustand sein, damit es eben der Schwangerschaft auch gut geht.
Genau. Alles, was behandlungspflichtig ist, da können wir nicht einfach die Hände heben und sagen so, jetzt schwanger.
Schade.
Gucken wir mal, geht es vielleicht ja auch ohne. Und das ist der absolute Blödsinn. Und man muss wirklich sagen, also wenn es nicht was super Ausgefallenes ist, dann findet man immer was. Wir sind ja in der Lage, wir sind ja auch noch ausgestattet in Deutschland, dass wir das auch machen können und da nicht auf irgendwas verzichten müssen.
Ja, und es ist doch total gut, dass das so ist. Ja, Eleanor, ich bitte ja meine Gäste immer, irgendwas mitzubringen, was zum Thema passt. Und du hast uns ja heute was ganz Großartiges mitgebracht, nämlich embryotox.de, wo man immer auf die Seite gehen kann, nachgucken kann oder die Nummer findet, um euch anzurufen.
Genau. Wie gesagt, wir arbeiten dran, dass sie immer der aktuelle wissenschaftliche Stand drauf. Also man muss nicht Angst haben, dass da jetzt vielleicht eine Information draufsteht, die falsch ist, ja, oder die zu alt ist. Also die ist immer tatsächlich aktuell gehalten. Es kommen Arzneistoffe dazu. Lieber informieren und nicht sagen, nicht nehmen. Ja. Und da hat man, glaube ich, ein ganz gutes Werkzeug mit der Webseite an der Hand.
Ja, auf jeden Fall. Ja, die Adresse von EmbryoTox stecke ich euch natürlich in die Shownotes. Und vielleicht tun wir da auch den Link zu diesen Patientenratgebern rein, die du erwähnt hattest. Liebe Eleanor, ganz, ganz herzlichen Dank. Wunderbar. Und wenn ihr mal bei EmbryoTox anruft, vielleicht habt ihr Eleanor an der Strippe. Die Stimme kennt ihr jetzt auf jeden Fall schon mal.
Ja, gut möglich.
Und das war die heutige Folge vom Geburtskanal. Lasst uns gerne ein paar Sternchen da oder schreibt uns eine Bewertung. Und wenn ihr eine Expertise habt, die hier mal ihren Platz finden sollte oder ihr mir von eurer Geburt erzählen möchtet, dann schreibt mir gerne. Und damit verabschiede ich mich und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, liebe Eleanor.
Ja, tschüss und danke, dass ich da sein durfte.
Danke dir. Hat Spaß gemacht.